Simplification is vital to Europe's competitiveness. And more simplification is on its way. So a fleet of omnibuses will target red tape and administrative burden in a number of areas. But I also want to be very clear. Our climate and social goals do not change. We're staying the course towards our decarbonization goals, but on the way towards these goals, we will be adaptable, we will be flexible, we will be pragmatic and technology neutral.
Das war Ursula von der Leyen im Februar bei einer Konferenz zur europäischen Industrie mit ihrer Ankündigung, eine ganze Flotte von Omnibussen auf den Weg zu bringen, um Europas Wirtschaft zu entlasten. Dabei geht es vor allem darum, bürokratische Hürden für Unternehmen abzubauen und europäische Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Das klingt erstmal nach einem guten Ziel. Doch was steckt eigentlich genau dahinter und geht die Simplifizierung zulasten von Nachhaltigkeitszielen? In dieser Folge des EU2Go-Podcasts, dem Podcast für Europapolitik des Jacques Delors Centers in Berlin, möchten wir uns mit der Simplifizierungsagenda der EU und den sogenannten Omnibus-Paketen auseinandersetzen. Mein Name ist Thunyuan, ich bin stellvertretende Direktorin des Jacques Delors Centers und ich freue mich sehr, für diese Folge zwei ausgewiesene ExpertInnen zu Gast zu haben. Julia Simon, Head of Research and Advocacy bei Finance Watch, und Sebastian Mack, unserem Finanzmarktexperten, der sich auch intensiv mit den Omnibussen beschäftigt hat. Hallo Julia und Sebastian.
Hallo Tu.
Hi Tu.
Die Regeln der EU sollen einfacher werden und bürokratische Hürden vor allem für Unternehmen sollen abgebaut werden, um ein attraktiveres Wirtschaftsumfeld für Europa zu schaffen. Das ist das, was die Omnibus-Pakete jetzt erreichen sollen, die seit Anfang des Jahres von der Kommission angekündigt wurden und in mehreren Bereichen zur Entlastung führen sollen. Jetzt haben wir 10 solcher Gesetzespakete von der Kommission vorgestellt oder angekündigt bekommen, die verschiedene Politikbereiche betreffen, unter anderem Landwirtschaft, aber auch Verteidigungsindustrie und die Kennzeichnungspflicht von Chemikalien. Und in diesem Podcast wollen wir uns vor allem mit zwei Bereichen auseinandersetzen. Einmal die Nachhaltigkeitsberichterstattung und die Finanzstabilität. Bevor wir aber in die beiden Themenbereiche tiefer einsteigen, möchte ich mit einer generelleren Frage einsteigen. Und zwar, warum sind die Regeln auf EU-Ebene so komplex, dass wir jetzt über Simplifizierung und Vereinfachung reden müssen?
Es ist unstrittig, dass die Regelwerke der EU zwischenzeitlich sehr kompliziert geworden sind. Natürlich ist es für Unternehmen mit einem gewissen Aufwand verbunden. Allerdings, wenn wir über die Vereinfachungen reden, müssen wir immer vor Augen halten, welche Ziele wollen wir noch erreichen. In der Praxis, und das sehen wir sehr oft, weil wir in Brüssel unterwegs sind, entsteht diese Komplexität nicht, weil die EU einfach kompliziert und bürokratisch sein will, sondern weil es im Laufe des Gesetzgebungsprozesses ganz viele Eingriffe von der Lobby gibt, die nach allen möglichen Optionen, Sonderregelungen fragen, damit natürlich ihre sogenannten Spezifika besser berücksichtigt werden. Am Ende entsteht sehr oft ein Flickenteppich aus unterschiedlichen Regelungen, die nicht so einfach durchzublicken sind. Und das heißt aber zu der gleichen Zeit, dass diese Komplexität in der ersten Linie den privaten Interessen dient und nicht so sehr die Transparenz und Klarheit für die breite Öffentlichkeit schafft.
Also ich würde auch sagen, Gesetze sind tatsächlich komplex geworden und teilweise auch inkohärent. Und Julia hat auf jeden Fall recht, vor allem wegen des Einflusses der Lobbys. Man muss aber auch sagen, aufgrund der hohen Geschwindigkeit, in der diese Gesetze in der letzten Legislatur auf den Weg gebracht wurden. Und auch, darf man nicht ganz vergessen, weil die Mitgliedstaaten sich ja oft nicht auf einheitliche Regeln einlassen wollen, sondern lieber auch nationale Ausnahmen erreichen wollen. Also entweder schon direkt im EU-Recht oder dann bei der Überführung in nationales Recht, dieses typische Goldplating, wo ja zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung so ein leuchtendes Beispiel ist, wo es 100 Artikel im EU-Gesetz gab und Deutschland es fertiggebracht hat, das auf tausende von Seiten auszubreiten. Müssen wir vereinfachen? Ich würde sagen, ja, Vereinfachung ist grundsätzlich gut, weil es macht das Leben leichter für die, die die Regeln befolgen sollen, aber ja auch für die, die für die Einhaltung der Regeln sorgen müssen. Aber das Problem, was wir jetzt hier mit diesen Omnibussen, gerade auch beim Nachhaltigkeitsomnibus haben, ist halt, wir sehen nicht nur Vereinfachungen, sondern tatsächlich auch Deregulierung und teilweise sogar ohne, dass wir Erfahrungswerte hätten mit diesen neuen Regeln.
Ich glaube, das müsste dann nochmal kurz erklären. Was ist denn der Unterschied zwischen Vereinfachung oder Simplifizierung und Deregulierung?
Ich würde sagen, bei Simplifizierung sollte es in der ersten Linie darum gehen, unterschiedliche Überlappungen, Inkonsistenzen oder auch unterschiedliche Deutungen zu beseitigen, damit die Regeln einfach klar für alle werden und auch transparenter angewandt werden können. Man zweifelt dabei aber nicht das Ziel der Regulierung als solche. Ja? Das heißt, das Ziel soll beibehalten bleiben. Und es geht auch nicht darum, dass die Vorschriften als solche schwächer werden, ja, weil man bleibt bei dem Ziel dabei. Bei der Regulierung dagegen, und das sehen wir heute sehr gut, vor allem mit den ganzen Omnibussen und nicht nur, geht es um den Abbau der Vorschriften. Das heißt, die Spielräume für Privatsektor werden größer, dagegen die Verfügungsgewalt des Staates sozusagen vorzuschreiben, was gemacht werden wird, wird kleiner. Und dabei werden die Ziele aber auch nicht unbedingt beibehalten. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass solche Deregulierung zulasten von höheren Risiken, die eingegangen werden können, geht oder zulasten den Menschenrechten oder der Umwelt.
Das heißt, Simplifizierung ist die Vereinfachung von Regeln. Wir behalten aber die Ziele, die übergeordneten Ziele bei und Deregulierung. Da hinterfragen wir schon die Ziele wie Nachhaltigkeit, die dahinter stehen. Und ihr sagt, jetzt geht es aber mehr um Deregulierung als um Simplifizierung in der EU. Eben mit dem Ziel, europäische Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen. Könnt ihr das kurz einordnen? Was hat das eine mit dem anderen zu tun und kann Deregulierung zu mehr Wettbewerbsfähigkeit führen?
Erstaunlicherweise in der aktuellen Diskussion auf der EU-Ebene gibt es sehr wenig Klarheit, was diese Wettbewerbsfähigkeiten für die EU als Ganzes dann bedeutet. Man hat nach Definitionen gesucht und sehr wenig gefunden. Die Definition ist zum Beispiel auch nicht in dem berühmten Bericht von Mario Draghi, der eigentlich dem gewidmet ist, die Wettbewerbsfähigkeit der EU zu stärken oder die Maßnahmen dafür zu finden. Der Begriff wird nicht definiert. Das Statistische Bundesamt der EU spricht bei der Wettbewerbsfähigkeit über die Exportstärke, über die höheren Einkommen, über höhere Beschäftigung, welche auch nachhaltig aufrechterhalten werden sollen. Diese Definition allerdings macht in der aktuellen Debatte sehr wenig Sinn, weil es gibt ganz viele Faktoren, die Exportstärken zum Beispiel eines Landes beeinflussen. Solche Exportstärke kann auch auf Kosten von Arbeitssicherheit, Arbeitsbedingungen oder Arbeitslöhne gehen. Und außerdem, wir müssen bedenken, dass die Staaten stehen überhaupt nicht in dem gleichen Wettbewerb zueinander wie die einzelnen Unternehmen. Ja, das heißt, bei einem Staat macht es viel mehr Sinn, um die Kriterien wie die Stärke und Stabilität der Institutionen, die Verwaltungsqualität, die Arbeitsrechte, Rechtssicherheit zu sprechen. Und in diesem Kontext ist eine effiziente und qualitative Regulierung sehr angebracht und unabdingbar für ein wettbewerbsfähiges Standort und EU als solche.
Das heißt, es gibt so gar keinen Zusammenhang zwischen zu viel Bürokratie und zu wenig Wettbewerbsfähigkeit?
Ich würde hier die Betrachtung von einem Unternehmen und von einem Staat auch trennen. Es gibt sicherlich bestimmte Verbindung mit dem, wie viel Regelungen man in einem Staat oder in einem Standort hat und auch mit den Kosten, die den Unternehmen entstehen, mit den Effizienzen, die man dadurch vielleicht nicht hat. Es gab auch eine Studie von Deutschem Institut für Wirtschaftsforschung, die belegte, dass die Verwaltungsqualität eine viel größere Rolle spielt als die Regulierungsdichte zum Beispiel. Das heißt, indem man ein stabiles Umfeld für die Unternehmen schafft und auch die Rechtssicherheit, die konsequente Umsetzung der Regel, ist das für die Unternehmen besser, weil es gibt mehr Plansicherheit, es gibt auch bessere Bedingungen für externe Investoren zum Beispiel.
Vielleicht auch als Ergänzung, Verwaltungsqualität bedeutet ja auch, dass man investiert in öffentliche Verwaltung. Und da sehen wir ja gerade, dass vor allem gespart wird. Also schneiden wir eins ins eigene Fleisch, muss man sagen.
Lass uns dann mal nach Brüssel schauen und darauf, was die EU-Kommission auf europäischer Ebene plant. Im ersten Omnibus-Paket geht es ja, und jetzt kommen wieder diese ganz schlimmen EU-Abkürzungen, um Änderung der CSRD, CSDDD, CBAM. Was bedeuten diese ganzen Abkürzungen? Was plant die Kommission da eigentlich? Und warum möchte sie jetzt die Änderung an all diesen Richtlinien umsetzen?
Ich fange mal vielleicht an, indem ich eine kurze Erklärung gebe, was diese ganzen Abkürzungen bedeuten. Und dann können wir auch ein bisschen entziffern, wie man diese Abkürzungen auch nochmal einfacher machen will. Also ganz wichtig ist zu sagen, dass es geht um die relativ neuen Gesetze, die in der letzten Legislaturperiode erst verabschiedet wurden und manche davon überhaupt noch nicht in Kraft getreten sind. jetzt zu den Einzelnen. Also die CSRD, die Corporate Sustainability Reporting Directive, oder auf Deutsch heißt es Nachhaltigkeitsberichterstattungsrichtlinie. Diese Richtlinie soll die Unternehmen, jetzt groß oder klein, wird gerade ausdiskutiert, verpflichtet, detaillierte Informationen über die Auswirkungen von den Unternehmensaktivitäten auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung offenzulegen. Es werden auch die Risiken offengelegt, welche die Unternehmen durch diese Faktoren auch eingehen. Die CSDDD oder CSDDD, die Corporate Sustainability Due Diligence Directive, vielleicht das ist ein europäisches Äquivalent von dem deutschen Lieferkettengesetz, aber ein bisschen darüber hinaus. Das ist die EU-Richtlinie, die große Unternehmen dazu verpflichtet, menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken in eigenen Geschäftsabläufen und Lieferketten zu identifizieren und auch zu mitigieren. Wichtig ist dabei, und das finde ich auch, was oft in den Diskussionen runtergeht, zu erwähnen, dass die menschenrechtlichen und Umweltverstöße, auf die diese Richtlinie abzielt, sind gar keine neuen Regeln oder durch diese Richtlinie entstandenen Regeln, sondern es geht vielmehr um die bereits existierenden internationalen und EU-Abkommen, die sowieso schon gelten, aber möglicherweise, wo es keine richtigen Enforcement Mechanisms, also keine Mittel gibt, um die wirklich auch nachzuverfolgen. Ja, es geht im ersten Omnibus-Paket auch um die Taxonomie. Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das die EU sich auferlegt hat und das, muss ich sagen, international sehr erfolgreich war, weil es gab viele Länder, die auch dem Beispiel gefolgt sind. Dieses Klassifikationssystem wurde geschaffen, um im Rahmen von dem Green Deal klarzustellen, welche wirtschaftlichen Tätigkeiten als ökologisch nachhaltig gelten. Es sollte auch eine Sozialtaxonomie geben, ist aber noch nicht dazugekommen. Und es gibt auch noch ein sogenanntes Carbon Border Adjustment Mechanism, vielleicht kurz zu sagen, das ist ein Klimaschutzinstrument in der EU, um Exporte aus bestimmten emissionsintensiven Produkten mit einem CO2-Preis zu belegen, damit auch kein unfaires Wettbewerb für die europäischen Unternehmen, die den strikteren Regeln unterlegen, entsteht.
Vielleicht nochmal, um zu unterstreichen, was Julia jetzt gerade so schön erklärt hat, worum es da geht, was das Ziel eigentlich ist, weil das sollten wir eben nicht aus den Augen verlieren. Also all diese Gesetze, mal jetzt ausgenommen den CBAM, zusammengenommen sollen die dafür sorgen, dass wir mehr Transparenz haben über Nachhaltigkeit, Umwelt und Soziales, damit Investoren am Ende wissen, was ist nachhaltig und im besten Fall ihre Investitionen umlenken, eben in Nachhaltiges. Und das zeigt auch, wie wichtig diese ganze Sustainable Finance Agenda, also diese Nachhaltigkeitsberichterstattung, ist, so ein zentraler Grundpfeiler letztlich des Green Deal. Wir wollen ja, dass am Ende Geld in die Transformation fließt und nicht länger in Kohle, Öl und Gas.
Jetzt befinden wir uns ja noch relativ am Anfang des ganzen Omnibus-Prozesses und viele Einzelheiten sind ja noch gar nicht bekannt, aber ein erster Teil des ersten Omnibus-Pakets zur Nachhaltigkeitsberichterstattung ist ja dieser sogenannte Stop-the-Clock-Vorschlag, also quasi eine Fristverschiebung für die Einführung von Sorgfaltspflichten. Und das ist bereits im Eilverfahren von Rat und Parlament beschlossen worden. Weitere Änderungen werden gerade verhandelt. Worum geht es denn da genau? Also was möchte die EU an diesen Nachhaltigkeitsberichterstattungspflichten ändern?
Ja, ich würde auch jetzt hier wieder CBAM außen vor lassen, weil es für die Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht so furchtbar wichtig ist, aber eben Teil dieses ersten Omnibuses war. Ich würde anfangen mit der CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Ist eben schon, wie du sagtest, beschlossen. Die soll wird erst zwei Jahre später in Kraft treten. Zweitens, was jetzt verhandelt wird, ist, die Berichtspflicht soll massiv reduziert werden. Also die Anzahl an Datenpunkten letztlich. Geplant sind da 80%. Wo wir am Ende landen, wissen wir nicht. Darüber hinaus, die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichte durch externe Prüfer wird zumindest im Vorschlag der Kommission massiv abgeschwächt. Das heißt, die Haftung der Unternehmen würde reduziert. Und dann ist auch vorgeschlagen, dass die Informationen, die große Unternehmen von ihren kleinen Zulieferern abfragen können, dass das massiv begrenzt wird. Man kann also sagen, weniger Unternehmen berichten und die, die noch berichten, berichten weniger. Und auf den ersten Blick würde ich sagen, das ist gut gemeint, aber in der Realität fehlt halt dann wahrscheinlich Transparenz, sowohl für Investoren, aber auch für Finanzaufseher, die wissen wollen, wo liegen Risiken. Klimarisiken werden ja mit jedem Jahr, wir sehen jetzt wieder das am heißen Sommer, schlagender und das am Ende hat natürlich Rückwirkungen auf die gesamte Finanzbranche. Dann hat Julia angesprochen, die EU-Taxonomie, da ist es ähnlich. Auch da sehen wir vorgeschlagen Reduzierung von Datenpunkten und auch die letztlich Anzahl der Unternehmen, die berichten müssen, nur die allergrößten. Und es ist vorgeschlagen, dass ungefähr 70% der Datenpunkte reduziert werden sollen. Als letztes noch die CSDDD oder CSDDD. Da ist schon beschlossen, erst ein Jahr später wird sie in Kraft treten. Unternehmen sollen nur noch ihre direkten Zulieferer sich anschauen, wenn es um Menschenrechtsverletzungen und Verletzungen von Umweltrechten, Gesetzen geht. Und darüber hinaus gibt es auch Abschwächungen an den Sanktionsregelungen und der zivilrechtlichen Haftung von Unternehmen. Was oft vergessen wird bei der CSDDD, es wird oft verkürzt gesagt, es ist das EU-Lieferkettengesetz. Tatsächlich ist da eine wichtige weitere Anforderung mit drin, nämlich die Pflicht für Unternehmen, sogenannte Transitionspläne aufzustellen und die auch dann in die Praxis umzusetzen, also zu zeigen, wie werde ich denn klimaneutral. Und in diesen Omnibussen ist jetzt vorgeschlagen, die Pflicht, das auch umzusetzen, nicht mehr machen zu müssen. Also insgesamt sehen wir weniger Haftung von Unternehmen, wie sie mit letztlich Mensch und Umwelt umgehen. Keine harte Verpflichtung mehr, wirklich das Geschäft auf Klimaneutralität umzubauen. Und das finde ich fatal, denn die Transformation ist ja jetzt schon viel zu langsam.
Und diese Änderung kam ja auch relativ plötzlich. Ihr habt gesagt, das sind ja teilweise Gesetze, die noch gar nicht umgesetzt wurden. Was war denn die Reaktion der Unternehmen? Also haben sie gesagt, okay, das ist jetzt viel besser für uns, das sind bessere Bedingungen? Oder haben auch die gesagt, nee, also dieser Wechsel hin und her, das ist jetzt für uns auch nicht so toll?
Die Reaktionen sind und waren und sind tatsächlich sehr gemischt. Und es gibt auch ganz viel Neues, also in dieser Diskussion. Es gibt auch ganz viel Unsicherheit, die in dem Unternehmenskreis gestiftet wurde. Fakt ist, dass die erste Schwelle an Unternehmen müssen schon nach den Nachhaltigkeitsregeln berichten. Das heißt, und die nächsten Wellen würden auch kommen. Das heißt, es besteht auch für Unternehmen eine große Unsicherheit, was passiert, ja, was müssen sie und was müssen sie nicht. Aktuell finden auch Verhandlungen im Parlament, im Rat, und es gibt auch ganz viele Absichten, an unterschiedlichen Schwellen zu schrauben, ja, ab wann dann unterschiedliche Regeln gelten, sei es die Schwelle mit Mitarbeiterzahl oder Umsatzzahl. Und das heißt, die Unternehmen, die möglicherweise in eine Schwelle reinfallen und in die andere nicht, wissen überhaupt nicht, wann und was auf die zukommt. Dazu kommt natürlich, dass viele Unternehmen sich auf diese Regel schon vorbereitet haben und sind eigentlich bereit. Das heißt, sie haben viel investiert, sie haben Mitarbeiter eingestellt, sie haben die Expertise entwickelt. Möglicherweise fällt das alles jetzt ab. Und wir hören auch, dass viele Unternehmen haben schon Einstellungen eingefroren und möglicherweise sogar die ganzen Abteilungen abgeschafft. Das heißt, Rechtsunsicherheit und viele auch Rechtsrisiken, die für die Unternehmen auch kommen, weil möglicherweise sind die dann compliant oder nicht compliant. Das schafft aber leider auch keine guten Anreize für die Vorreiterunternehmen, die als Beispiel, die sich vielleicht schon viel zu früh vorbereitet haben. Das haben wir leider auch gehört. Natürlich gab es auch Unternehmen, die sich riesig darauf gefreut haben, möglicherweise die nicht so vorbereitet waren oder die wirklich diese Änderung nicht mitgehen wollten, die einfach von vorher darauf waren, dass es jetzt weniger irgendwelche bürokratische Pflichten geben wird. Allerdings muss man sagen, dass dadurch, dass wir jetzt weniger Berichterstattung oder die Pflicht, die Transitionspläne zu erstellen, nicht mehr haben, werden die Risiken natürlich nicht weg. Und wie Sebastian eben sagte, wir sehen eher das Umgekehrte, dass es mehr und mehr Risiken durch den Klimawandel, durch die Zerstörung der Umwelt entstehen, aber auch rechtliche Sicherheiten, weil die zivilrechtlichen Organisationen zum Beispiel Menschenrechte anklagen. Das heißt, so eindeutig ist es nicht. Interessant ist es auch bei den kleineren und mittleren Unternehmen, die sich immer als erste betroffen gefühlt haben, weil die klein sind und möglicherweise nicht alle Berichtspflichten stemmen können. Allerdings für sie ist es am ehesten relevant, diese Risiken besser zu verstehen. Sie bekommen jetzt eine große Anzahl auch möglicherweise Anfragen von ihren Zulieferern, die natürlich um die Resilienz ihrer Lieferketten trotzdem sorgen müssen.
Ich denke, gerade der letzte Punkt ist spannend. Also Die Politik hat immer viel im Blick, die kleinen Unternehmen, und die sollten jetzt als erstes befreit werden. Aber ich fürchte, mit den Vorschlägen, wie sie jetzt auf dem Tisch liegen, das dicke Ende kommt erst noch, weil der Charme der EU-Berichtspflichten ist ja, dass ich einen standardisierten Bericht habe, und als kleines Unternehmen mache ich diesen einen Bericht und kann damit alle Informationsanfragen meiner Geschäftspartner beantworten. Wenn ich jetzt aber diesen standardisierten Bericht nicht mehr machen muss, wird aber trotzdem ja meine Geschäftspartner, Banken, wer auch immer auf mich zukommen und Informationen haben wollen, dann muss ich wieder lauter Einzelanfragen beantworten, die überhaupt nicht harmonisiert sind. Und da der Hunger an Informationen zu Nachhaltigkeit weiter wächst, heißt es, perspektivisch wird es immer mehr Arbeit für die kleinen Unternehmen und nicht weniger, dadurch, dass die Standardisierung wegfällt.
Das war jetzt quasi der Omnibus-Teil oder das, was die Kommission vorschlägt zu den Nachhaltigkeitsberichterstattungspflichten. Das ist auch so ein sperriges deutsches Wort. Aber wir möchten in der Folge ja auch noch über die Finanzmarktregulierung eingehen. Ein Thema, mit dem ihr euch beide sehr stark beschäftigt. Und glaubt ihr, dass wir hier eine ähnliche Deregulierungsagenda erwarten können wie bei der Nachhaltigkeit? Und was ist das Problem des Ganzen hier?
Also wie du sagtest, ein Omnibus ist da jetzt noch nicht vorgeschlagen, aber man sieht schon erste Anzeichen, zumindest von Einzelmaßnahmen, würde ich sagen. Da ist zum einen eine Regel, die letztlich noch das Erbe aus der Finanzkrise 2007-08 ist, dass Banken die Risiken, die sie in ihrem Handelsbuch haben, besser bewerten und mehr Eigenkapital vorhalten. Da hat die Kommission vorgeschlagen, obwohl es eigentlich ein internationales Agreement gibt, das umzusetzen, vorgeschlagen, das um ein Jahr zu verschieben. Und weil Trump in den USA das jetzt überhaupt nicht einführen möchte, vielleicht noch weiter zu verschieben. Ein weiterer Vorschlag, der jetzt gerade Mitte Juni rauskam von der Kommission, ist, am Regelwerk für Verbriefungen bestimmte Änderungen vorzunehmen. Da sind Vereinfachungen drin, aber da muss man sagen, sind auch wieder Abschwächungen drin.
Ich glaube, das musst du mal kurz erklären, was diese Verbriefungen sind.
Ja, bei einer Verbriefung bündelt eine Bank Kredite, die sie vergeben hat, strukturiert die, also versucht die in verschiedene Pakete zu packen und die dann entweder am Kapitalmarkt zu verkaufen oder sie bei der Zentralbank einzureichen als Sicherheit oder sie auf die eigenen Bücher zu nehmen, um bestimmte Anforderungen zu erfüllen. Die Idee, die dahinter steht, ist so ein bisschen, ich krieg aus der Bilanz der Bank was raus und das schafft im besten Fall Luft, damit die Bank mehr neue Kredite vergibt. Ob der Mechanismus so funktioniert, wage ich zu bezweifeln, aber da hat Julia vielleicht auch eine Meinung.
Allerdings, interessanterweise ist diese Debatte um die Verbriefungen tatsächlich im Kontext von der Spar- und Investmentunion wiederbelebt worden, wie Sebastian sagte, mit der Hoffnung, dass das ein Instrument ist, das mehr Finanzierung für die Wirtschaft, für die Unternehmen schafft. In der Tat, wenn man sich die Statistiken anschaut und wie die Banken mit den Verbriefungen tatsächlich umgehen, sieht man, dass das überhaupt nicht so ist. Es gibt ein paar interessante Aspekte dazu. Einerseits bleiben bis jetzt 80% der Verbriefungen auf den Bilanzen der Banken. Das beweist nur, dass die Banken vor allem die Verbriefungen nutzen nicht als Finanzierungsinstrument, sondern als Liquiditätsinstrument, weil man so ein verbrieftes Papier, ja, oder Papier mit einer Verbriefung als Collateral, ja, bei einer Zentralbank einreichen kann oder bei einem Kontrahenten, um liquide Mittel zu beschaffen. Das ist das eine. Das zweite ist, es gibt keine Beweise dafür, dass es in der EU einen unbefriedigten Bedarf an Krediten gibt. Dazu macht die Europäische Bankenaufsichtsbehörde regelmäßig Studien und die zeigen nicht, dass Schlangen an Unternehmen stehen, die nach Bankenkrediten fragen und diese nicht bekommen. Das heißt, das stimmt wiederum auch nicht. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sich den Vorschlag von der Kommission zur Überarbeitung der Verbriefungsregulierung liest, steht dort ganz deutlich, dass man dieses Instrument als eins sieht, was der EU helfen sollte, die nachhaltige und digitale Transformation zu finanzieren. Allerdings, wenn diese Spielräume auf der Bilanz der Bank frei werden, wie Sebastian sagte, ist die Bank überhaupt nicht verpflichtet, diese Mittel für bestimmte Zwecke herauszugeben. Und in der Tat, wenn man sich auch die letzten Jahre im EU-Bankensektor ansieht, dann haben die Banken ganz viele Dividenden ausgezahlt oder die eigenen Aktien zurückgekauft, damit sie ihre Gewinne auch besser aussehen lassen und überhaupt nicht jetzt an die Unternehmen weitergegeben. Das heißt, die Debatte um die Verbriefungen ist an sich nicht falsch. Das bleibt ein Instrument, wie gesagt, vor allem ein Liquiditätsrisikomanagement-Instrument für Banken, was ein Recht hat zu existieren, aber das ist Instrument, welcher im Kontext von der Spar- und Investmentunion komplett das Ziel verfällt. Dabei bleibt es aber nicht. Wenn man sich die aktuelle Agenda im Bereich Finanzmarktregulierung anschaut, es wurde viel mehr angekündigt oder nach viel mehr seitens Bankensektor gefragt. Und nämlich wissen wir, dass die EU-Kommission an einem Bericht arbeitet, was der Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Bankensektors gewidmet sein sollte. Der Bericht sollte Anfang nächsten Jahres rauskommen. Und es wurde schon angedeutet, dass es zu sogenannten Simplifizierungen diverser Regeln im Bankenbereich kommen sollte. Das heißt, man würde wieder an dem Basler Rahmenwerk schrauben und schauen, welche Regeln man angeblich nicht mehr braucht. Wir sehen ganz deutlich, woher dieser Trend kommt, und nämlich aus den USA, wo Aufseher oder die Regulierer eher ganz deutlich gesagt haben, dass sie den Basler Rahmenwerk, was nach der Finanzkrise verhandelt wurde, nicht mehr als angebracht sehen und dass dieses Rahmenwerk die amerikanischen Spezifika nicht berücksichtigt. Das ist, glaube ich, die Narrative, der die EU sich ganz gerne anschließt. Und das müssen wir auch mit einer ganz, ganz großer Vorsicht nehmen.
So, was ich mich jetzt frage, ihr seid ja sehr kritisch, was die Deregulierung angeht, sowohl durch Nachhaltigkeit als auch im Finanzbereich. Gleichzeitig sehen wir, es ist gerade Trend. Das ist gerade Tenor, der überall angeschlagen wird, egal ob nationaler oder europäischer Ebene. Entbürokratisierung ist quasi das Schlagwort momentan. Woher kommt denn diese Dringlichkeit und diese Begeisterung für Simplifizierung und Deregulierung, wenn sie eigentlich so schädlich ist, wie ihr sagt?
In der ersten Linie ist alles politisch getrieben. Wir sollen natürlich den internationalen Kontext nicht unterschätzen. Wir haben auch eine ganz neue politische Realität in der EU nach den Wahlen, eine ganz andere Mehrheit in dem Europäischen Parlament, aber auch eine ganz andere Ausrichtung der großen Parteien, ja, eine Ausrichtung viel mehr nach rechts. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie es dazu kam, dass es einen riesen Backlash, vor allem bei der Nachhaltigkeitsagenda, gab. Ich würde sagen, dass im Nachhaltigkeitsbereich war die Geschwindigkeit vielleicht einer der Gründe, wie Sebastian sagte. Es wurden ganz viele unterschiedliche Regelungen verabschiedet. Die kamen parallel zueinander, waren nicht immer ganz gut aufeinander abgestimmt. Man könnte auch sagen, dass es an einer holistischen Vision für diese Transformation gemangelt hat. Das heißt, die Unternehmen, Finanzsektor wurden in die Pflicht gesetzt, die ganzen neuen Anforderungen zu erfüllen, während nicht alle vielleicht sich genügend aufgehoben gefühlt haben. Vielleicht die Menschen, die in den Branchen arbeiten, für die es vielleicht keine Zukunft mehr gibt, die kleinen Unternehmen. Das heißt, man müsste das alles viel, viel holistischer sehen, ohne wiederum die Ziele anzuzweifeln, weil wir wissen alle, dass der Klimawandel macht keinen Halt. Die Zerstörung, die Umwelt und die damit verbundenen Risiken machen auch keinen Halt. Wir wissen auch von den Naturwissenschaftlern, von den Klimawissenschaftlern, dass die Kosten des Nichthandels sehr groß sind. Das heißt, wir müssten lieber auf eine viel, viel konstruktivere Diskussion kommen und schauen, wo wirklich wir zu weit gegangen sind, wo es wirklich Inkonsistenzen oder Überlappungen gibt, anstatt alles zusammen über den Haufen zu werfen.
Also mir scheint es, als würde die Kommission, aber auch viele andere glauben, wir brauchen weniger Regeln und die Unternehmen werden schon die richtigen Entscheidungen treffen, wenn wir ihnen einfach mehr Freiheit lassen. Und die Erfahrung zeigt uns ja doch eigentlich das Gegenteil. Auf die Deregulierungswelle, die schon in den 1970er Jahren begonnen hat in der Finanzmarktregulierung, folgte dann die große Finanzkrise 2007 und 2008. Einige wenige hatten sich die Taschen voll gemacht und die Rechnung bezahlte die Allgemeinheit. Deshalb denke ich also, anstatt einer übereilten Deregulierung sollten wir uns wirklich die Zeit nehmen zu gucken, wie kriegen wir die Regeln einfacher, aber wie schwächen wir sie nicht ab? Und das ist natürlich mühsamer, bedeutet aber am Ende dann auch tatsächlich weniger Bürokratie und auch wirksamere Gesetze, die dann Finanzstabilität dienen, Nachhaltigkeit und so weiter.
Jetzt haben wir eben ja schon drüber geredet, dass das relativ schnell ging mit dem Omnibus-Paketen und dass auch einiges im Eilverfahren durchgebracht wurde. Gleichzeitig sagst du aber, dass es also eigentlich super kompliziert ist, das auseinanderzufriemeln, was eigentlich relevant ist, was vielleicht sinnvoll wäre zu streichern. Wie ist das zusammenzubringen? Wie hat die Kommission, wie hat die EU das dann doch so komplizierte Regelwerk so schnell vereinfachen können?
Also noch ist es ja nicht vereinfacht oder dereguliert. Ich denke, es ist ein Paradebeispiel für schlechte Gesetzgebung. Die Kommission hat kein Impact Assessment gemacht, ändert jetzt Gesetze, die teilweise noch gar nicht in Kraft getreten sind, wo wir keine Erfahrungswerte haben. Und auch vom Prozess her, also diese ganzen Omnibus-Vorschläge wurden super zentral vorbereitet, letztlich bei der Kommissionspräsidentin und ihrem engsten Kreis. Die echten Experten und Expertinnen wurden teilweise gar nicht mit an den Tisch gesetzt, gar nicht befragt. Man hat das Gefühl, dass die Politik ganz oben vor allem den großen Lobbys zuhört und die predigen halt einen Wettbewerb, der Menschenrecht und Umwelt mit Füßen tritt. Und das ist doch sehr bedenklich. Das sind nicht die Werte der EU und das ist auch nicht die EU, in der ich leben will. Ich kann natürlich verstehen, dass gerade auch Unternehmensvertreter, Vertreterinnen diese langwierigen Gesetzgebungsprozesse in der EU irgendwie als Bremsklotz empfinden. Die wollen natürlich schnelle Entlastungen, aber wir wollen ja nicht so sein wie Milley mit der Kettensäge oder wie Trump, der bei USAID, bei der amerikanischen Entwicklungshilfe von seinem Schreibtisch im Oval Office aus einfach mal die Entwicklungshilfe total zusammenstreicht. Am Ende sterben dann Leute. Also wir haben ja glücklicherweise in dem EU-System die Möglichkeit und die Verpflichtung, Kompromisse auszuhandeln, alle Stakeholder zu hören, auch Verbraucher, Verbraucherinnen, Umweltverbände, NGOs, die Zivilgesellschaft. Und das ist ja letztlich die Basis für ein demokratisches System, zeichnet die EU aus. Und klar, das ist manchmal langwierig und anstrengend. Und was auch mir aufgefallen ist bei dem Prozess, Bürger und Bürgerinnen sind eigentlich kaum befragt worden. Ist ja sowieso immer schwierig bei EU-Gesetzgebungsprozessen. Aber Reclaim Finance, eine NGO mit Sitz in Frankreich, hat zum Beispiel eine Umfrage gemacht, wonach die Mehrheit der Franzosen und Französinnen ganz klar für eine Verpflichtung großer Unternehmen ist auf Menschenrechte und auf Umweltschutz. Hört man halt nur den Unternehmensvertretern und Vertreterinnen zu, dann ist es einseitig. Da verursacht Regulierung immer nur Kosten. Aber Fakt ist ja, Regulierung schützt Menschen, Verbraucher, Umwelt und im besten Fall auch Finanzstabilität.
Die Lage ist schwierig, aber zu der gleichen Zeit, wir müssen auch die positive Seite sehen, was wir in der EU erreicht haben, weil wir kritisieren uns da gerne immer, aber wir müssen auch anerkennen, dass dieser gesamte Rahmenwerk für Nachhaltigkeitsberichterstattung, Transitionspläne und alles schon sehr, sehr fortschrittlich ist und dass wir ganz viel in diesen 5 Jahren der letzten Legislaturperiode geschafft haben. Wir sind in der Tat, glaube ich, ein einziges Kontinent, was Treibhausemissionen reduziert hat. Ob wir jetzt auf dem guten Weg sind oder ob wir mehr tun brauchen, sei dahingestellt. Aber trotzdem, wir haben das erreicht und wir müssen dabei bleiben. Bin auch deswegen überzeugt, dass Europa muss ihren eigenen Weg gehen und ihre eigenen Prioritäten auch bewahren und schützen, weil in dem heutzutage geopolitischen Kontext es ist sehr einfach nachzugeben und die Prioritäten von anderen anzunehmen. Es braucht ganz viel politischen Willen und politische Verantwortung und Bereitschaft zu handeln auf allen Ebenen, vor allem natürlich auf der politischen Ebene.
Meine Befürchtung ist, die Debatte hat sich irgendwie total verselbstständigt. Die ohnehin schon weitreichenden Vorschläge der Kommission, die eben nicht nur Simplifizierung sind, sondern Deregulierung, werden jetzt von den Mitgliedstaaten, aber auch im EU-Parlament noch weiter vorangetrieben. Teilweise werden die Gesetze total ausgehöhlt oder Merz und Macron haben ja vorgeschlagen, die CSDDD komplett abzuschaffen. Also besonders hoffnungsvoll bin ich gerade nicht. Trotzdem, was kann man tun? Ich denke, dass man was tun kann. Ich sehe es wie Julia, also gerade jetzt, wo die USA sich von der Nachhaltigkeit offensichtlich abwenden, sollten wir doch als Europäer die Chance nutzen. Ich meine, da liegt Geld auf der Straße, das sollten wir uns holen. Und deshalb sollten die Unternehmen, die damit Geld verdienen können mit Nachhaltigkeit, auch endlich laut werden. Also alle nervt natürlich unnötige Bürokratie, auch wenn ich zum Bürgeramt gehe, aber ohne Regeln geht's halt auch nicht. Wir müssen sie halt besser machen und nicht wegbolzen.
Vielen Dank, Julia und Sebastian, dass ihr heute in unserem Podcast wart. Bevor wir auch komplett zum Ende kommen, haben wir wie fast immer noch unsere Kategorie 3 Fragen, 1 Wort. Das heißt, ich stelle euch jeweils 3 Fragen, die ihr bitte jeweils mit einem Wort beantwortet. Und die erste Frage ist: Mit welchem Wort würdet ihr die aktuelle Strategie der EU-Kommission zur Simplifizierung beschreiben?
Deregulierung?
Ich würde unausgegoren sagen.
unausgegorene Deregulierung.
Und überhastet.
Zweite Frage. In welchem Bereich hättet oder würdet ihr euch ein Omnibus-Paket wünschen, in dem es bisher noch kein Omnibus-Paket gibt?
Ich muss nur ein Wort sagen, bisschen gefährlich.
Ich wünsche mir keine Omnibus-Pakete, sondern Zeit für ordentliche Gesetzgebung.
Ich sage Integration. Das heißt, Vereinfachungen von Regeln gehen sehr oft, wenn man mehr Integration und mehr Konvergenz schafft, dann wird das vieles auf jeden Fall einfacher.
Und letzte Frage, wenn es um die Finanzstabilität in der EU geht, vor welchen Änderungen ratet ihr auf jeden Fall ab?
Vor der Absenkung von Eigenkapitalanforderungen. Das sind die Sicherheitspuffer der Banken.
Ich würde hinzufügen Verbriefungen. Das ist leider das, was uns in den nächsten Monaten sehr, sehr viel beschäftigen wird, wo die Diskussion sehr komplex zu sein scheint, aber wo es um ganz, ganz einfache Sachen geht.
Vielen Dank, Sebastian und Julia, dass ihr heute in diesem Podcast wart und mit uns über dieses sehr technische, aber sehr, sehr wichtige Thema gesprochen habt. Und wir bleiben auf jeden Fall am Ball, wie sich die Omnibusse weiterentwickeln in der EU.
Ich danke euch.
Danke euch.
Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch mehr zum Thema Omnibus erfahren wollt, findet ihr auch einen Policy Brief von Sebastian zum Nachhaltigkeitsomnibus auf unserer Webseite. Das war hiermit die 51. Folge des EU2Go Podcasts, dem Podcast für Europapolitik des Jacques Delors Centers in Berlin. Alle Folgen gibt es wie immer bei Spotify und allen anderen gängigen Podcast-Portalen zum Nachhören und natürlich auch auf unserer Webseite delorscenter.eu. Mein Name ist Tonüren, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.